Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am zweiten Christtag. Es ist schön, dass wir in unserer, wenn auch noch nicht fertiggestellten Kirche wieder Gottesdienst feiern können. Aber Jesus ist im Stall geboren und ich glaube, da ist es kein Problem, wenn wir in einer halbfertigen Kirche unter Corona-Bedingungen mit Abstand und Maske diesen Gottesdienst feiern. Ich bin froh, dass wir es so tun können. Ich habe gestern beim Blättern in einer christlichen Zeitschrift einen Satz gefunden, der mir sehr nachgegangen ist. Ich habe ihn mir gleich auf den Zettel geschrieben, damit ich ihn nicht vergesse. Da heißt es, die öffentliche und manchmal auch die familiäre Art, Advent und Weihnachten zu feiern, ähnelt oft eher einer Geburtstagsparty, bei der sich die Gäste gegenseitig beschenken. Vom eigentlichen Geburtstagskind nimmt kaum einer Notiz. Das hat mir zu denken gegeben und ich habe mich gefragt, ja, wie feiern wir eigentlich Weihnachten? Zu Hause feiern wir zusammen mit dem Geburtstagskind oder haben wir das Geburtstagskind beim Rausgehen aus der Kirche vergessen, sozusagen hängen lassen? Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Und ich begrüße Pfarrer Poppitz aus Stützengrün, der uns diesen Gottesdienst hält.
Der Friede unseres Herrn sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, die Schöpfer des Himmels und der Erde, unfassbar ist deine Erhabenheit, aber du begegnest uns mit menschlichem Antlitz. Du thronst über allem, aber du machst dich für uns angreifbar und verletzbar. Als deines Kind bist du in Christus Mensch geworden, hineingegangen in die Niedrigkeit unseres Lebens. Und so dürfen wir dir hier begegnen, dich sehen in dem, der unser Leben auf sich genommen hat, in Kleinheit, Schwachheit und Ohnmacht. Wir loben und preisen dich über deine Liebe, die uns sichtbar wird, und bitten dich, segne du uns diesen Gottesdienst nach dem Reichtum deiner Gnade, in Christus unserem Herrn. Amen.
Amen.
Wir hören die Epistel für diesen heutigen zweiten Christtag. Sie steht im Brief an die Hebräer im ersten Kapitel. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und abermals, wenn er den Erstgeborenen einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deiner Gefährten. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie werden alle veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die ererben sollen die Seligkeit? Worte der Heiligen Schrift.
Ich muss euch leider wieder hochbitten. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen seines Wortes bitten. Das Evangelium, das zugleich Predigtext ist, finden wir im Matthäusevangelium im ersten Kapitel. Die Geburt Jesu Christi aber geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand er sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Alles anders. Wir hatten es uns so schön gedacht. Wir wollten uns Weihnachten verdienen, indem wir frühzeitig auf alles Mögliche verzichtet haben. Aber es kam anders. Wir wollten Gottesdienste feiern mit der ganzen Gemeinde und all den Liedern, die für uns dazugehören. Und nun gibt es da Platzkarten. Und was uns gerade wichtig erscheint zu Weihnachten, diese Harmlichkeit, dieses Beisammensein, das einander nah werden, wird weiträumig rausgestrichen. Und nun noch diese Weihnachtsgeschichte, die so gar nicht weihnachtlich klingt. Nichts von Hirten, von Schafen, von Engelscharen, die über den Herden, über dem Stall jubeln. Lukas hat es doch so schön beschrieben. Also warum dann dieser trockene Text hier? Ich denke, vielleicht gerade weil alles anders ist, muss dann nicht auch die Weihnachtsgeschichte anders daherkommen, muss sie uns nicht, um uns erreichen zu können, da beginnen, wo die Säge klemmt, wo irgendetwas total schief zu gehen scheint. Da ist Josef, warum der ein ehrbarer Mann ist. Viele denken ja, weil der die Maria, als sie plötzlich schwanger war, verlassen will. Und das, um nicht etwa ein Kind untergejubelt zu bekommen, das nicht von ihm ist. Doch wer genau hinschaut, erkennt schnell, dass die Ehrbarkeit Josefs nicht Spießerhaftes an sich hat, sondern dass sie von Erstaunlichem geprägt ist, Erstaunliches vermag. Obwohl verlobt und damit nach damaligem Recht nämlich so gut wie verheiratet, nur dass man noch nicht zusammen wohnte und damit natürlich auch das Bett noch nicht teilen durfte. Also obwohl nach dem Gesetz verpflichtet, Maria sofort anzuzeigen, sofern sie schwanger würde und damit der sozialen Ächtung auszusetzen, will sich Josef aus dem Staub machen und so die Schuld an dem Kind auf sich nehmen. Die Leute werden natürlich schreien, sich das Maul zu reißen, der hat sie geschwängert und dann ist er davongerannt. So sehr liebt Josef seine Maria, dass er ihren Ruf retten und dafür seinen eigenen dran geben will. Er hat sich das alles genau überlegt, geplant. Er würde nachts aufbrechen und für seine Liebe alles opfern, was ihm wichtig war. Ein ehrbarer Mensch. Einer, vor dem man den Hut ziehen muss, zumal, und das wusste Josef ja genau, er eben nicht der Vater dieses Kindes ist. Und dann kurz vor dem Aufbruch, mitten hinein in seinen so klug ausgedachten Plan, platzt doch dieser Engel mit seinem "Fürchte dich nicht". Der weiß offensichtlich genau, was Josef vorhat, und der weiß auch, was in Josef vorgeht, und spricht ihn auf seine tiefsten Gefühle, die ihn umtreiben, an. Ja klar ist das Flucht. Da ist auch Angst, die Josef sich selbst wahrscheinlich so gar nicht eingestanden hat. Angst vor dem Moment, da öffentlich wird, dass Maria schwanger ist, Angst auch vor seiner Ächtung, Angst vor dem, was alles kommen würde, wenn er jetzt nicht geht. Fürchte dich nicht. Gott zeigt Josef, ich weiß, was los ist in dir, in deinem Herzen. Da tobt ein Sturm der Hilflosigkeiten und der Ausweglosigkeit. Du bist entwurzelt. Komm, ich will dir zeigen, was ich vorhabe und wo dein Platz in meinem Plan ist. Du bist nicht überflüssig. Du bist nicht eine Randfigur meines Wollens, sondern du gehörst da rein. Ja, du bist ganz wichtig. Gott enthüllt Josef seinen Plan und Josef kann gar nicht anders, als da zu bleiben, als sich Marias und des Kindes anzunehmen und die Vaterrolle zu übernehmen, die darin damals ihren Höhepunkt erreicht hat, indem man dem Kind nach jüdischer Sitte als Vater den Namen gibt. Da bleiben, nicht weglaufen, nicht Auswege suchen, die im Letzten auch nur in Sackgassen führen, sondern sein Herz dem Planen Gottes öffnen und sich einlassen auf das, was Gott vorhat. Das klingt einleuchtend und überzeugend, aber das ist oft nicht so leicht. Wie geht das? Als erstes steht dieses Engelswort, fürchte dich nicht. Ich glaube, wir alle wissen in dieser Zeit, was Furcht ist. Furcht wächst aus Unbekanntem, aus dem, das uns stärker erscheint als unsere eigene Kraft, dem wir nicht gewachsen zu sein scheinen. Furcht wächst da, wo die Dinge nicht mehr kontrollierbar sind, wo wir nichts mehr in der Hand haben. Furcht entsteht, wo wir an Grenzen stoßen. Und das ist ja zunächst erstmal was völlig Normales. Es ist normal, dass es Dinge gibt, denen wir nicht gewachsen sind. Und es ist auch völlig normal, dass uns das Angst macht. Da kann ich Josef gut verstehen. Dingen, die uns zu groß sind, denen wir nicht gewachsen sind, kann man eigentlich nur begegnen, indem man ausreißt, indem man sich zurückzieht oder indem man sich jemanden holt, der einen hilft, einen Verbündeten, einen, der stärker ist, einen, der mich unterstützt, der mir zur Seite steht, der einen Plan hat und eingreifen kann, wenn ich an meine Grenzen komme. Und wenn der dir sagt, fürchte dich nicht, dann weißt du genau, das ist jetzt keine Floskel, da steckt Kraft dahinter, da kann ich mich anlehnen und darauf kann ich mich verlassen. Der wird mir durch diese Sache zur Seite stehen. Ja, ich brauche nicht davon zu laufen, weil er da ist. Nun ist das natürlich das eine zu hören, hab keine Angst. Es ist das eine, einen Plan zu haben, bleib hier. Es ist aber auch durchaus ungemein beruhigend, wenn man da noch was mehr in der Hand hat. Josef eilt zwei Worte, zwei Namen. Einen, den er dem Kind geben soll, der diesem Kind, und einen, der diesem Kind gebührt, der es auszeichnet, der ihm längst verheißen ist. Der erste, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus heißt, Gott hilft, Gott rettet, Gott erlöst. Gott macht offenbar das Kind, das Josef so viel Unruhe und Angst macht, zum Inbegriff seiner Hilfe. Hätte Josef sagen müssen, was dieses Kind für ihn ist, hätte er es wohl als seinen Schrecken bezeichnet, als den Schock seines Lebens. Aber Gott verwandelt den Schock dieses Lebens für Josef in die Hilfe Gottes zu ihm. Josef wird dem Kind den Namen Jesus geben. Gott hilft. Und mit dieser Namensgebung sagt Josef ja Ja zu dem Plan Gottes. Er sagt, ja, ich will dir vertrauen, ich will tun, was du willst und auf deine Hilfe bauen. Wer ist dieses Kind für dich? Welchen Namen trägt es für dich? Es ist ja so, dass die Namen, die wir den Dingen geben, auch auf uns eine Wirkung haben. Da gibt es Bezeichnungen, die uns erschrecken. Krankheiten. Wenn einer vom Krebs spricht, hören viele sofort furchtbares Leid, Elend und Angst. Wenn einer von AIDS redet, da gehen sofort auch die Alarmleuchten an. Und wenn heute jemand von Corona spricht, erschrecken viele. Da braucht man sich nur zu räuspern, da strecken die schon zurück und hören Dinge. Ich habe mich also gestern testen lassen, weil mein Sohn kam. So ein Schnelltest, alles easy, alles super. Kannst da sitzen bleiben. Heute, ja, mit Namen verbinden wir Inhalte. Das, was dahinter steckt. Krebs mit Tod. Wenn Polizei kommt, da flüchten die Verbrecher, weil sie natürlich Angst haben, weil sie fürchten, da kommt einer, der ist stärker als wir. Da kommt die Staatsgewalt. Wenn der Gerichtsvollzieher anklopft, da schrecken auch alle zusammen. Erwartungen oder Befürchtungen, Vorfreude oder Angst, Namen vermitteln viele Sicherheit, Gefahr. Gib ihm den Namen Jesus. Gott hilft. Was löst dieser Name bei dir aus? Für Josef war dieser Name eine Zusage, eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Ich helfe dir. Du brauchst keine Angst zu haben. So gewiss du dieses Kind bei dir haben wirst, wird meine Hilfe bei dir sein. Jesus wird Josef zum Unterpfad, Zeichen, zum Inbegriff der Hilfe Gottes. Ich habe ihn bei mir, meinen Gott. Was löst dieser Name Jesus bei dir aus? Spürst du in ihm die Nähe Gottes? Kannst du in ihm die Liebe des Vaters zu dir fühlen? Nimm dir sein Name die Angst? Gott sagt zu Josef, hab keine Angst, nimm Maria zu dir, sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Also das Kind, das ehedem quasi ein Indiz für Schuld gewesen war, weil es denn unehelich erschien, wird zum Retter von der Sünde. Josef hat die Furcht vor der Sünde einer Schwangerschaft vor der Hochzeit fast davongejagt. Und jetzt wird dieses Kind zum Retter aus aller Sünde. Das vermag Gott. Er dreht die Dinge, die uns Sorge machen. Er stärkt uns in den Dingen, die uns Angst machen. Einen zweiten Namen nennt der Engel. Sie werden ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Früher war es üblich, Menschen nach ihren Taten einen Zunamen zu geben. Und ich glaube, das ist hier im Erzgebirge auch an vielen Stellen so. Da gibt es noch einen extra Namen, der irgendwie da noch dazugekommen ist. August der Starke, Karl der Große, Ivan der Schreckliche. Die Leute werden ihm den Namen Immanuel geben, nicht weil er schrecklich ist, sondern weil sie in der Begegnung mit Jesus spüren, hier begegnet uns etwas, das wir bei niemandem sonst spüren. Da rührt etwas an unser Herz, dass da etwas heil macht. Als hätte Gott selbst seinen Finger in unser Leben gelegt. Ja, hier ist Gott selbst da, in diesem Jesus. Matthäus wird gleich weiter erzählen von den Weisen, die hatte niemand gezwungen, dieses Kind zu suchen. Niemand hatte sie gezwungen, vor ihm niederzuknien und ihm Geschenke zu machen. Doch auch die spüren in diesem Kind eine Macht, die sie die Knie beugen lassen wird. Josef bleibt da, bei Maria und bei dem Kind. Er weiß sich verantwortlich für die beiden und er wird für sie sorgen. Er wird auf die Stimme Gottes achten, die immer wieder zu ihm reden wird. Nimm das Kind und geh nach Ägypten. Nimm das Kind und kehre heim. Er wird erleben, wie Gott ihn und seine Familie bewahrt, durchträgt, immer wieder einen Weg schenkt. Josef wird in den Hintergrund treten, aber eins will uns dieser Mann heute zeigen. Es lohnt sich, da zu bleiben bei diesem Kind, sich nicht seiner Angst zu ergeben und davonzulaufen, sondern sich mit seinen Ängsten dem anzuvertrauen, der Mensch geworden ist, uns ganz nahe, bei diesem Herrn, durch den Gott uns helfen wird, diesem Herrn, durch den Gott bei uns ist. Immanuel, Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles, was Menschen erfassen und begreifen können, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Jetzt noch ein paar Abkündigungen. Der Spruch für diesen zweiten Christtag: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Dankopfer sammeln wir heute für die Katastrophenhilfe. Dazu gibt es ein Begleitschreiben, wo ich einen Teil daraus vorlesen möchte. Die Kollekte am heutigen zweiten Christtag ist für die Katastrophenhilfe und für Hilfe für Kirchen in Osteuropa bestimmt. In der Zeit der Corona-Pandemie sind unsere Partnerkirchen in Mittel- und Osteuropa und im globalen Süden in besonderer Weise betroffen. Mit ihrer Gabe sind wir in der Lage, auch im kommenden Jahr Corona-Nothilfe zu leisten. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir laden ganz herzlich ein für morgen, Sonntag, 27. Dezember, um 9 Uhr zu einem Mundartgottesdienst. Auch da wieder für alle Angemeldeten. Die Kirche ist dann leider voll besetzt. Wir haben also keine Reserve mehr, so wie es hier steht. Und um 10.30 Uhr gibt es diesen Gottesdienst dann noch einmal, den Mundartgottesdienst, und da sind wohl noch einzelne Plätze frei. Am letzten Tag des Jahres, am Silvesterabend, feiern wir 20 Uhr Gottesdienst, der ist ebenfalls voll mit allen, die sich angemeldet haben. Und um 23.30 Uhr gibt es eine Jahresschlussandacht. Da sind noch einzelne Plätze frei. Vielen Dank für die musikalische Untermalung dieses Gottesdienstes durch die Peggy und durch die, jetzt wollte ich Josefine sagen, aber Therese natürlich. Vielen Dank auch Herrn Pfarrer Poppitz. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hinein in die Nacht dieser Welt ist dein Sohn geboren worden als das Licht der Welt. Es strahlt auf und vertreibt alle Angst. Lass dein Licht hineinscheinen in den Herzen, die voller Furcht sind, Herr. Befreie die Menschen von den Ängsten, unter denen sie leiden. Jesus, du bist gekommen, um die Macht der Schuld zu brechen. Du bringst ans Licht, was finster ist, und nimmst ihm so seine Macht über uns. Danke, dass wir auch zu dem stehen können, was nicht gut ist, und mit dir von Neuem geboren werden. Herr, du willst mit uns sein, darum bist du Mensch geworden. Das macht uns stark, uns auch dem Elend zuzuwenden, das Menschen zu tragen haben. Wir bitten dich, stärke das Gute in unserer Welt. Sei mit denen, die sich dem Kranken stellen, um es zu heilen. Sei mit denen, die sich dem Bösen stellen, um es auszumerzen. Sei mit denen, die Frieden stiften, und lass ihre Saat aufgehen. Sei mit uns, wenn wir uns zu dir stellen, auf dass wir deine Kraft spüren, die den Schwachen mächtig ist, die sich in einem Kind der Welt zeigt und so die Gewaltigen von ihrem Thron stoßen kann. Herr, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Segne uns dieses Fest durch die Gewissheit, nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Wir wollen jubelnd unsere Stimmen erheben und zu deiner Ehre beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so wollen wir uns unter den Segen des allmächtigen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.
Applaus